Happy Shooting, Folge 847. Ordentlich Film drin. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Halbe Rahmen.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, moin, lieber Chris. Hast du Schaf aus dem Urlaub mitgebracht?
Ich hab Internet. Ich hab wieder Internet.
Du hast wieder Internet.
Internet hab ich wieder.
Ja, nicht selbstverständlich in heutigen Zeiten. Oh Mann, was für eine Story. Pre-Show-HörerInnen wissen mehr.
Und eure Moderatoren Boris und Chris.
Ja, Wahnsinn.
So ein Glück, dass heute eine Sendung stattfinden kann.
Ja.
Das hat mit Glas und Faser und so zu tun. Alles gut. Es tut, es läuft. Hier ist Happy Shooting, der Fotopodcast. Wir sind wieder mal live da und heute ist der 23. April 2024.
Und das ist korrekt.
Genau. Wir sind live am Dienstag, wie fast immer, nach einer Woche Pause, weil da waren Moni und ich auf Pellworm mal wieder und haben Windschafe und Fischbrötchen gehabt.
Gute Zusammenarbeit.
Und ab und zu mal mehr, weil Wattenmeer, ne? Das ist ja dann weg. Dann kommt es wieder, weg.
Ist da, ist weg.
Alles genau. Wir sind der Fotopodcast mit Boris und Chris.
Das bin ich.
Und
das bist du.
Ja, und das bin ich. Und live begleitet werden wir wie immer auf unserem Slack-Kanal dienstags 18 Uhr auf dem Happy Shooting Slack. Alles in den Shownotes und überhaupt. Und das reicht als Vorgeplänkel. Wir steigen gleich ein, weil ich glaube, wir haben heute eine Menge Themen.
Ja, zwei, drei Themen haben wir da.
Wir hatten Päuschen und deshalb müssen wir jetzt alles nachholen, was irgendwie passiert ist.
Ihr habt ja den Vorteil, ihr könnt das ja zeitsouverän anhören. Ihr könnt ja jederzeit auf Pause drücken.
Und zurückspulen.
Und morgen weiterhören.
Genau, zurückspulen. Oh, das ist auch so Opa erzählt vom Krieg, ne? Zurückspulen. Da muss man das iPhone drehen, damit es dann zurück... Egal. Kurz Klostergeister.
Ja,
fangen wir damit an. Es sind noch dreieinhalb Wochen oder so. Also das ist so schwupp passiert's und das. Also die wichtigste Woche im Jahr ist vor uns und dann findet die statt und wie immer in Inzighofen, im schönen Inzighofen. Und alle, die da dabei sind, die sollten in den letzten zwei Tagen von mir zwei Mails erhalten haben. Wenn nicht, dann schaut mal in euren Spam. Das erste ist die allgemeine kurz vorher Info-Mail, wo ich nochmal so über die wichtigen Dinge gehe, zum Beispiel, worum geht's denn dieses Jahr in diesem Workshop, weil der ist ja vielleicht mal ein bisschen, wir rütteln und schütteln das Ding mal, machen ein bisschen was anderes, unter anderem gibt es dieses Jahr mal ein Workshop-Motto.
Ich habe mir lange überlegt.
Klöppeln. Genau, ich hab ja letztes Mal schon gesagt, dass das Thema, ne, Gestaltung, das Thema Kreatives und Bilder machen ist wichtig und die Technik ist auch wichtig, weil die brauchen wir dafür, aber letztendlich willst du ja Emotionen wecken mit deinen Bildern. Und diese Emotion, wenn die sich in boah, geiles Bild äußert, dann ist das gut so. Und deshalb ist das unser Motto für dieses Jahr. Boah, geiles Bild. Und deshalb, also es wird sich alles um Gestaltung drehen, um Emotionen und wie wir die Kamera bedienen, wissen wir. Also die meisten von uns, würde ich sagen, es gibt Handbücher, es gibt YouTube, es gibt alles heute. Also Informationsquellen gibt es reichlich. Und falls ihr es nicht wisst, kriegen wir euch dann auch noch auf die Rille auf dem Workshop. Und vor allem sind unsere Kameras ja auch wirklich gut mittlerweile in diesen technischen Dingen. Die machen die ja in der Regel richtig, ne? Also
die helfen
mal
noch schon.
98% der Bilder kommen eigentlich so raus, wie man
sich. Ich stelle immer noch vieles davon ab, weil es mich nervt, aber das, was es tut, hilft.
Gut. Aber dieses Thema Gestaltung, ne? Was tun wir im Bild wohin und wann drücken wir auf den Auslöser und warum tun wir das? Ne? Das sind so diese Gedanken, die eigentlich sich, also passiert mir auch, ne? Ich mache mir die nicht immer. Und hinterher sage ich dann, ja, hätte ich mal besser, weil das Bild halt dann irgendwie so, ja, nichts Besonderes ist. Also Emotionen wecken, boah, geiles Bild, das ist dieses Jahr das Motto. Weil diesen Ausruf, den hören wir quasi ja eigentlich nicht, wenn jetzt also nicht aufgrund von besonders scharfen Bildern oder besonders tollen Sternen von Lichtquellen oder sonst was. Das ist eigentlich nicht der Auslöser, sondern der Auslöser ist was anderes. Und das wollen wir dieses Jahr mal rausarbeiten. Was gibt's? Also, ne, das ist so ein bisschen
das Oberthema.
Das Oberthema, was uns so die ganze Woche begleiten wird. Was haben wir noch? Sonja hat für Sonntagabend einen Tisch im Bootshaus gebucht. Danke dafür. Sehr schön.
Vielen Dank.
Trotz Muttertag, das nehme ich am Sonntag.
Ich glaube, ich nehme, oh, das sage ich dann später.
Du hast schon in die Karte geguckt.
Ja, selbstverständlich.
Ist ja der Service.
Ich kenne die Karte, also. die ist ja die gleiche Karte wie letztes Jahr.
Genau. Trotz dem Oberthema Gestaltung soll natürlich die Technik eine Rolle spielen, weil ohne die Technik kriegen wir unsere Gestaltung nicht hin. Ganz einfach. Also deshalb nach wie vor, wie immer, bringt mit, was ihr wollt. Macht die Kofferräume voll, die Rucksäcke, die Rollkoffer, Kunstlichtblitze, analoge Kameras, Instax, Entwicklungszeug, analoges Scanroboter, was haben wir noch? Arduino-Aquarien, was auch immer. Ich habe schon gelesen, der Jochen wird dieses Jahr wieder mal eine Maschine mitbringen, also ja. Wir werden reichlich Technik da haben. Canon Selfie-Drucker. Interessant, wie viele Jahre diese Drucker durchgehalten haben, ohne Veränderung quasi.
Das ist wirklich spannend, ja.
Also die sind besser geworden, mit hier mal plötzlich Wi-Fi drin und so Zeug, aber die Papiere, die
also das Prinzip ist dasselbe. Alles kompatibel zueinander. Ne?
Richtig. Das heißt, wir wollen auch dieses Jahr natürlich wieder eine Druckerecke aufbauen. Und das ist mit diesen kleinen Selfie-Druckern einfach total einfach. Und ich weiß nicht, wo steht der Rekord? 7 Stück oder so?
Hab nicht gezählt. Ich müsste die alten Videos durchgucken.
Also ich bringe mit, was ich kann. Und wenn ihr noch welche habt, Papier und Verbrauchsmaterialien kommen von mir. Ich würde mal sagen, dass wir diesmal wieder mindestens 3 Pinnwände voll kriegen mit Bildern. Oh ja. Und ja, dann noch ein Reminder, jetzt ist Zeit, eure Bilder zu bestellen, also spätestens jetzt dann. Wir machen ja Bilderschau am Anfang. Mhm. Alle dürfen 3 Bilder vorzeigen und dann, das ist dieses Jahr besonders wichtig, wegen des Oberthemas. Die können von DM aus der Maschine kommen, die können auch von den üblichen Verdächtigen auf Forex gedruckt werden oder sonst was.
Wichtig fand ich da einen Passus, den du reingeschrieben hast in diese E-Mail, das möchte ich an dieser Stelle hervorheben, dass es eben nicht um die Bilder geht, von denen ihr glaubt, dass sie anderen gut gefallen,
ja,
sondern dass es uns auch immer darum geht, die Bilder zu sehen, die euch gut gefallen oder die für euch eine besondere Bedeutung haben. Das kann sein, dass die eher unscheinbar wirken, aber wir kommen ja auch ins Gespräch miteinander und da sind schon sehr, sehr spannende Geschichten daraus entstanden.
Es kann auch sein, dass ihr, dass diese Bilder, also es ist immer so, es hilft, wenn ihr dann vielleicht auch ein bisschen erklären könnt, warum diese Bilder für euch eine Wichtigkeit haben. Na gut, ich werde 10 Bilder mitbringen, 3 davon für die Vorstellung. Und ich habe heute noch, ich habe heute bestellt. Ne? Ich habe also auch so Last Minute quasi.
Okay.
Und das wäre die zweite Mail, die ich verschickt habe. Ich habe das nämlich ich habe meine Auswahl auf Video aufgenommen. Mm. Weil ich dachte, das wäre vielleicht mal interessant. Nicht nur um irgendwas zu zeigen, sondern auch für mich als Übung. Weil in dem Moment, wo ich meine Bilderauswahl öffentlich mache, also zum Zugucken mache, zum über die Schulter gucken mache, muss und das dann erklären möchte, muss ich es halt erklären. Und das sind so Dinge, die so dermaßen tief im Unterbewusstsein stattfinden, weil die mache ich seit 30 Jahren und das war eine unglaublich wichtige Übung für mich.
Ja, das Bauchgefühl
mal zu verbalisieren.
Dem eine Stimme zu geben.
Genau. Und das habe ich gemacht und habe ich habe eine Vorauswahl getroffen schon und dann waren es irgendwie 27 Bilder. Ja, okay. Weil es ist ja total schwierig, Bilder auszusuchen. Dann habe ich 27 Bilder ausgesucht und dann habe ich den Vorgang des Runterdestillierens auf 10 Bilder habe ich in ein Video gepackt. Das habe ich vorhin per E-Mail an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschickt. Es bin nur ich am Küchentisch und ihr seht meinen Desktop. Und Ja, ich hoffe, das ist nicht so viel gerammt. Ist, glaube ich, fast eine halbe Stunde geworden. Aber ja.
Ja, gut.
Halt wenn es interessiert, ne? Also ich hoffe, dass ich damit nicht zu viel der Beunsicherung.
Von 27 auf 10 leiste. Dauert also eine halbe Stunde bei Chris.
Ja,
das auch. Zumindest, wenn dauert. Man nebenbei drüber spricht.
Das dauert, weil es ist tatsächlich ein Prozess. Ich habe mir nämlich dann, bevor ich das gemacht habe, überlegt, ich hatte so ein kleines Motto dafür. Und mein Motto für die Bilder war, ich möchte dieses Jahr mal seltsame Bilder bringen. Also Obermotto weird. Seltsame Dinge. Ne? Dinge, die ich irgendwo unterwegs gefunden habe. Das sind auch fast nur iPhone-Bilder. Sachen, die ich irgendwo gesehen habe und dachte, oh, das ist ja mal seltsam. Da mache ich jetzt ein Foto davon und versuche auch noch ein möglichst gutes Foto. Ein Beispiel wäre in Pellworm. Auf Pellworm haben wir eine am Deich haben die da irgendwas repariert und dann haben die so rechteckige Rasenstücke rausgeschnitten und auf eine Palette gepackt, säuberlich. Das heißt, da ist eine Palette mit 5, 6 Lagen Rasenstücken und irgendwie einer Schaufel und einer Mistgabel oben drauf. Dahinter ein Stück Deich, was quasi gerade wo Erde rausguckt. Und das hat so eine, das war so, hä? Und dann habe ich irgendwann später hat mir jemand gesagt, ich habe das dann gepostet und meinte jemand, das sieht aus wie Minecraft. So rechteckige Rasenstücke. Mhm. Und so. Und dann habe ich erst verstanden, warum ich da so drauf reagiert habe, warum ich da so eine komische Assoziation, also so Zeug, ne? So Bilder, die ganz komisch sind. Ja, und unter dem.
War bestimmt eine Rasenzucht fürs nächste Fußballstadion oder so.
Nee. Am Deich Fußball, ne? Das ist ja, klar. Da musst du nur auf der richtigen Seite vom Ball spielen, sonst ist der Ball ständig weg, ja.
Mann, der Rasen, wenn der da in der Palette transportiert wird, den kannst du überall hinlegen.
Mann. Na gut, also das Video habe ich verschickt. Guckt es euch an, wenn ihr wollt. Ich weiß auch nicht, ob ich da wirklich so viel Sinn geredet habe, aber okay. Ja, ansonsten, wenn noch irgendwas ist zum Workshop, wir haben auf dem Slack den Kanal WS Klostergeister, WS-Klostergeister, da dürft ihr euch dann gerne nochmal ausbreiten oder Fragen stellen. Vor allem auch die neuen, ne? Das sind ein paar neue wieder dabei natürlich. Falls ihr da jetzt irgendwie nach den E-Mails irgendwie gerade die Panik schiebt. Wir beißen nur ganz wenig, also es ist okay. Kommt in den Slack und da werdet ihr gerichtet. Also gerade gerichtet. Den Kopf gerade gerichtet.
Uiuiuiui.
Gut, also Klostergeister noch 3 Wochen. Wir freuen uns tierisch drauf. Es ist mal wieder Zeit und ja, und wir haben wieder das Gewölbe und den Werkraum.
Sehr schön.
Nicht wahr? Gut.
Sehr schön.
So viel zur Hausmeisterei. Kommen wir zum Newsblock, für den wir immer noch keinen Jingle haben.
Okay, fangen wir damit an. Wir haben.
Oder haben wir was vergessen? Du hast gerade so geguckt.
Nö, ich glaube, zum nächsten Thema haben wir irgendwie ein High-Thema. Oder haben wir zu diesem hier ein High-Thema gekriegt?
Ach so, ha. Danke. Du musst einfach sagen, Chris, du hast was vergessen. Wir haben Feedback. Wir haben Feedback und wir werden es benutzen. Ja, Feedback, happyshooting.de/hi. Das ist so, nach einer Woche Pause muss man mich komplett neu einlernen. Das ist halt so.
Alles gut.
Der Jörg hat geschrieben, moin, letzte Woche hat OMDS ein Update für die OM1 Version 1 ohne viel Werbung herausgebracht. Dieses Update war für mich wichtig. Punkt, Punkt, Punkt. Ich lese erstmal nicht weiter vor, weil da hast du nachher noch was vorbereitet, richtig?
Ja, unter anderem.
Unter anderem, okay, also und genau, er möchte sich auch noch für den Lightroom-Druck-Mehrteiler bedanken. Das hätte ihm sehr geholfen.
Oh, vielen Dank.
Genau, also der ist gut. Der müssen wir irgendwann. Das freut findet mich. Sich jemand Freiwilliges, der das zusammenschneiden möchte in ein Video. Die mehreren Dinger. Ich liefere die Rohdaten und dann vielleicht kriegen wir das ja doch noch hin. Und der Heiko schreibt: Moin ihr zwei, nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass kein anderer Hörer zur Öffnung von Canons RF Bayonet für Drittanbieter geschrieben hat. Punkt, 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 lese ich auch nicht weiter vor, weil da hast du auch was vorbereitet.
Korrekt.
Gut. So, jetzt aber in die News.
Dann haben wir jetzt also die News, nämlich Sigma und Tamron für Canon RF Mount. Canon hat sich jetzt also tatsächlich geöffnet und es geht wohlgemerkt um Autofokus-Objektive. Manuelle gibt es ja schon länger. Also endlich RF Mount geöffnet für Drittanbieter. Sigma Tamron haben erste Objektive angekündigt. Es gibt einen Haken, also jetzt nicht sofort in höchsten Tönen rumtanzen und so. Erstmal nur für APS-C. Also noch nicht fürs Vollformat.
Oh.
Was da nun wieder dahinter steckt, wer weiß es, weil der Mount wird ja derselbe sein.
Canon verdient an den Vollformat-Objektiven einfach mehr.
Ja, wahrscheinlich. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, es gibt ja nun mit dem RF-Mount auch APS-C-Kameras und das sind auch sehr, sehr schöne Bodies. Und wer jetzt so etwas hat, wird sich freuen, jetzt eben auch auf dem Drittanbietermarkt und auch künftig wahrscheinlich mehr Objektive zu sehen. So hat Sigma gleich 6 Objektive angekündigt, die alle 6 auch schon für andere Mounts verfügbar sind. Die sind alle aus der Contemporary-Serie, also die eher günstigeren, einfacheren Objektive. Hier allerdings 2 Zooms dabei mit durchgängiger Blende von 2.8. Einmal das 18 bis 50, also so ein Standard-Zoom für APS-C und ein 10 bis 18, also eher ein Weitwinkel-Zoom für APS-C oder Super-Weitwinkel-Zoom. Finde ich beides recht interessant. Sind beides auch Reichweiten, die ich damals von Canon selbst hatte, so in der Größenordnung für meine APS-C. Nur hatte ich damals kein 2.8 Offenblende. Also da bin ich ja, also es wird schon was geboten. Dann ein 16 mm, ein 23, ein 30 und ein 56 mm, also quasi die ganze Breite von Weitwinkel bis Normalbrennweite, jeweils mit Offenblende 1.4. Also auch schon wirklich schickes Teil für APS-C, schöne Freistellung. Ja, also das ist von Sigma. Es gibt allerdings weder Preise noch Termine dafür, aber ich denke, das wird alles irgendwie im Laufe des Jahres sicherlich rauspurzeln. Sigma sagt dann auch nochmal explizit dazu, dass volle RF-Unterstützung gegeben ist, das heißt Autofokus, Continuous Autofokus, eine Aberration-Korrektur, also Verzeichnungskorrektur in der Kamera und auch der IBIS wird unterstützt, also In-Body Stabilization wird unterstützt. Und ja, schauen wir mal, wann die Dinger dann rauskommen. Finde ich schön. Tamron hat ein Objektiv angekündigt. Auch das ist schon verfügbar für Sony E-Mount und für Fujifilm X-Mount. Da geht es um das Weitwinkel-Zoom 11 bis 20 mm. Auch durchgängige Offenblende 2.8. Und das soll irgendwann 2024 kommen, schreiben sie. Kein genauer Termin, kein Preis. Tja, also warten wir mal ab, wann es rauskommt. Sagt gerne Bescheid, wenn ihr es irgendwo seht, weil ich kriege nicht alle News mit. Würde mich aber durchaus interessieren, wann das endlich da ist und ob es erste Reviews dann gibt, wie das so funktioniert am RF-Mount.
Tja. Next up, OMG. Ist das wirklich so? Also
OMG. OM System.
OM System. OM System. OM System. Was ist da los?
Ja, OM System. Also zum einen gab es erstmal ein Update für die OM1, was rausgekommen ist. Und das hat, ohne dass es groß angekündigt wurde, den Autofokus wohl korrigiert, verbessert oder Fehler behoben.
Schön.
Das ist also erstmal ganz angenehm. Ja, und OM System hat gesagt, wenn ihr Mac-User seid, dann solltet ihr bitte zeitnah, also möglichst jetzt, die aktuelle Firmware einspielen, weil ein macOS-Sicherheitsupdate die Art und Weise, wie das Update bisher vom Mac auf die Kamera übertragen wird, verhindern wird. Also Security Fixes, ja, es ist auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert.
Wie ist der Mechanismus? Also
bisher wird es mit einer Software von OM System eingespielt, hier mit dieser, ich weiß nicht, ob es eine spezielle Update-Software ist oder ob das hier.
Ach so, wo du die Kamera direkt am Rechner über USB anschließt und so, okay, und da gibt es jetzt, okay.
Und es gibt halt ein macOS Security Update und damit ist dann die Verbindung oder die Übertragung dann nicht mehr sichergestellt.
Der Weg. Bieten die keinen, also ich kenne es jetzt zum Beispiel von Canon, dass du das auf eine SD-Karte tust, das Backup, die Firmware-Update, ja. Dann findet der das und spielt das ein von der Karte. Können die das nicht auch?
Ich Ich meine, das letzte Mal habe ich es tatsächlich ausprobiert übers iPhone und hatte das mit der Software auf dem iPhone runtergeladen und dann übertragen. Und das hatte,
Jochen finde ich, das auch probiert. Schreibt, ich hoffe, die nehmen das mal als zum Anlass, auf Firmware-Update über SD-Karte umzusteigen. Ja, denke ich, das ist völlig sinnvoll an der Stelle. Also alles andere, du bist ja dann den Betriebssystemherstellern ausgeliefert.
Und ich meine, es geht, und Kai bestätigt es auch per SD-Karte.
Ah.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das diese Kameras betrifft, weil warum pochen sie sonst so wichtig da drauf? Aber nimmt es einfach.
Werbung, man redet drüber.
Nimmt es zur Kenntnis, lest es euch durch. Wenn ihr Mac-Nutzer seid, ist das vielleicht nochmal der richtige Zeitpunkt, das Update einzuspielen, weil mit der nächsten Firmware geht es dann eben auch über die anderen Wege, sagen sie zumindest. Ansonsten eben mit Windows geht es sowieso.
Also es ist nicht ganz so dramatisch, wie es jetzt klingt.
Und es betrifft die OM-System-Kameras, die OM1 Mark II und die OM1, also die beiden OM1-Kameras, die OM5 und die TG7. Also wenn ihr solche Kameras habt, da solltet ihr dann vielleicht mal ein Update einspielen.
Also ganz so schlimm kann es nicht sein. Kai sagt, ich habe es übers iPhone eingespielt. Also
auf welche Kamera, noch? Kai? Auf eine OM1 oder eine OM5? Weil es geht nicht um die OMD Olympus-Kameras, ne? Sondern um die OM-System-Kameras.
Na gut.
Naja, schaut es euch an. Das war die Information. Eine OM1, sagt Kai. Also geht es dann mit der SD-Karte. Dann weiß ich nicht, was deren Problem
iPhone,
ist.
Per iPhone. Egal. Also sie haben es zumindest zum Anlass genommen, da nochmal irgendwie.
Ja, ist ja ein netter Hinweis. Ne? Nicht, dass man es immer mit einem USB-Kabel macht und sich plötzlich wundert, dass es nicht mehr geht. Hat ja auch nicht jeder ein iPhone, nur weil er Mac hat. Oder sie. Was vielleicht auch nicht jeder hat, ist ein Vogtländer für Canon RF. Ein Nocton 75 mm mit einer Offenblende 1,5 für Canon RF. Und man ahnt es schon, es war eben nicht in der Aufzählung dabei. Das Ganze ist nämlich für Vollformat. Es ist kein Autofokus, nur ein manuelles Fokus. Aber ein Vogtländer und damit wahrscheinlich mechanisch ganz angenehm zu benutzen. Und wo pinkt es denn hier?
Das ist bei mir.
Ach so.
Ich
ignoriere das Ping. Ich hatte gerade Angst, dass hier irgendwas auf dem Flur piept. Also Canon RF-Mount, kein Autofokus, aber die Fokushilfe von Canon wird unterstützt. Also die Kameras haben ja so verschiedene Fokussierhilfen, zum Beispiel das
Peaking und so Zeug.
Ja, das Peaking, aber es gibt auch so eins, wo so zwei digitale Nadeln angezeigt werden, die übereinander gelegt werden, wenn du den Fokus erreichst und sowas. Okay. Das wird wohl alles unterstützt. Und kosten soll das Objektiv nach Liste 1.050 €, wobei ich las, dass es bei einzelnen Händlern sogar schon für unter 800 € angeboten wird, seit April 2024, also noch recht aktuell und schon im Preis gefallen. Bei einem 75-1.5 mit manuellem Fokus, ich frage mich halt nur so ein bisschen, und das ist auch so ein bisschen die Frage an dich und an euch da draußen, wo sortiert sich das ein? Weil ich habe mal nachgeguckt, klar, es sind 75 mm, da habe ich jetzt nichts konkret Vergleichbares, aber es gibt von Canon das EF, ein 85 mm 1,4, ähnliche Brennweite, ähnliche Offenblende, das liegt so um 1.600 €, also natürlich drüber, dann kommt noch ein Adapter dazu. Es gibt aber von Canon auch für den RF-Mount das 85 mm Blende 2. Ja, das ist ein bisschen lichtschwächer, aber da können wir auch zwischen 1,5 und 2 mal die Kirche im Dorf lassen. Ist ein Makro mit Image-Stabilizer und natürlich Autofokus. Und das liegt um 600 €. Und das Vogtländer liegt jetzt genau dazwischen und hat halt 75 und nicht 85 mm. Und ich frage mich, wie passt das? Also für wen ist das? Gibt es Enthusiasten, die einfach sagen, ich mag den manuellen Fokus einfach vom Vogtländer, weil das einfach so viel Spaß macht, den zu bedienen, was ich durchaus nachvollziehen könnte. Also ich mag das zum Beispiel auch bei Leicas. Das fühlt sich einfach sehr, sehr gut an, dieser manuelle Fokus. Ist das schon Grund genug? Gibt es da Leute? Weiß nicht. Wäre das was für dich, Chris? Oder sagst du auch, nee. Lass mal stecken.
Lass mal stecken. Also sicher ein tolles Objektiv, aber
wahrscheinlich.
Aber ich bin eh der falsch. Ich habe alle Objektive, die ich brauche.
Also, außerdem hat es keinen Tilt-Shift.
Außerdem hat es keinen Tilt-Shift und das ist ja ist klar. Manuellen Fokus kann ich super, da brauche ich auch nicht diese ganzen Hilfen und so.
Ja.
So gut sind die Augen noch. Aber das ist
Also ich fand es ein bisschen kurios an der Stelle, aber schreibt mir gerne mal Kommentare oder so.
Es gibt Leute, die haben halt ihre Vogtländer-Sammlung und die muss vollständig bleiben.
Das könnte ich ja auch nachvollziehen. Also wenn das so ist, ich will das ja gar nicht werten. Ich frage mich halt, ich habe einfach nur Fragezeichen. So, und da kommt ein neues Objektiv auf den Markt und ich frage mich, okay, was ist jetzt das Besondere daran? Also warum? Würde mich mal interessieren. Also wenn ihr da draußen das jetzt gerade hört und sagt, ja Mensch, ist doch aber offensichtlich, wieso weiß der Knabe das nicht? Schreibt gerne mal einen Kommentar, happyshooting.de/hi. Warum so ein Vogtländer 7515 manueller Fokus für RF-Mount für euch genau das Richtige ist oder ihr euch nicht sehr gut vorstellen könntet, für wen das genau das Richtige ist. Vielleicht übersehe ich gerade was sehr Offensichtliches. Kann ja sein.
Ja. Kommen wir zu Leica. Leica hat
ein immer gern.
Hat ein neues Spielzeug rausgebracht.
Du hast gesagt, ein iPhone.
Das Lightsphone. Ja, es gab wohl schon zwei Versionen, das ist Lightsphone 3.
Okay.
Ich frage jetzt mal dich, was du davon hältst. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ist ein Leica gebrandetes Smartphone mit. Also sie schreiben so neues ikonisches Design, inspiriert von Leica-Kameras, also da ist viel Marketing dran. Wiegt irgendwie 200 Gramm, 210 Gramm, hat IPX 5 oder 8 oder 6, keine Ahnung, also verschiedene Werte zur Staub- und Wasserresistenz. Mhm. Kamera 47,2 Megapixel mit einem 1 Zoll CMOS-Bildsensor. Also da wird es dann schon ein bisschen spannender, weil ich glaube, das ist größer als das, was in den
klassischen
Smartphones. Ein Zoll soll da drin sein.
Ganz kurz zur Information. In der Episode 717 mit dem Gummilappen gewedelt, da hatten wir in den News das Lightsphone 1 tatsächlich und das hatte auch schon ein Zoll mit 20 Megapixel, 19 Millimeter.
Gut. Ein Octa Face Detection Autofokus.
Wow.
Genau, dein Gesichtsausdruck. Okta klingt gut. Irgendwas mit 8.
Achtfach. Also,
genau.
8 ist
gut. Eine Frontkamera mit 12,5 Megapixeln. Eine sogenannte, das nennen sie Variable Aperture, also variable Blende. Wobei, das ist keine echte Blende, wie das in den kleinen Kameras halt auch typischerweise nicht drin ist, sondern das steht hier für simuliertes Blenden öffnen. Also ich vermute, das ist so ein Porträtmodus wahrscheinlich. Das wird softwaretechnisch gemacht. Mhm. Leica Lux Modus für verbesserte Bildqualität. Okay. Und drei neue Leica Tones. Die nennt man Tones. Das sind so Bildstile. Vivid, Enhanced, Monochrome, Cinema Classic und Cinema Contemporary und so weiter. Es gibt ein Feature, was ich interessant finde, weil es halt meinem Tilt-Shift wieder so ein bisschen nahe kommt, was ich eigentlich schon immer in Smartphones wollte, und das nennen sie Leica Perspective Control. Ah. Da wird quasi über das Accelerometer in der Kamera wird quasi die Lage der Kamera festgestellt und dann das kannst du einschalten, eine entsprechende Perspektivkorrektur gleich live gemacht. Das ist keine physische Verschiebung der Linse, der Linsen, so wie bei einem Tilt-Objektiv. Oder beziehungsweise beim Shift-Objektiv, aber es simuliert das zumindest. Und bei 47 Megapixeln kann man das, glaube ich, auch problemlos simulieren, mit Pixeln verrechnen und so weiter. Das ist aber natürlich auch nur ein Software-Feature. Ne? Das steckt mit Sicherheit ein Android-Phone drunter, also Betriebssystem. Und die Kamera ist halt, neben der 1 Zoll CMOS-Hardware ist das halt eine App und da ist das halt reinprogrammiert. Das liest quasi den Lagesensor aus und rechnet das dann irgendwie in das Bild rein. So vollautomatisch. Ich glaube, ich habe mal jetzt mittlerweile irgendwann auch schon vor einer Weile eine App gesehen, die das wohl auch tatsächlich auf iOS kann. Aber das war nicht so prickelnd umgesetzt. Deshalb habe ich es dann auch nicht benutzt. Oder es waren andere Kamerafeatures, die so blöd waren, dass es
meine halt Olympus was gemacht hat. Das halt.
Vollautomatisch.
Ja, klar.
Ja, klar. Nee, so klar ist das
nicht. Stellst du halt ein und wenn du nach oben zielst, dann siehst du kurz, dass das Bild schräg ist und dann macht es klack ja. Und dann ist es wieder gerade.
Ja, das ist cool. Also das ist schön. Das sorgt für aufgeräumte Bilder.
Ja, kann man einstellen.
Ja, also das soll das Ding auf jeden Fall können und ansonsten hat es ein OLED-Display mit 240 Hertz und Qualcomm Snapdragon 8 und so weiter. Also es ist ein Lights gebrandetes Android-Phone im Prinzip mit entsprechender Foto-Hardware. Ja, soweit so gut. Preis?
Ja.
Muss gerade mal gucken. Steht hier ein Preis?
Wird wahrscheinlich einen Leica-Preis haben, schätze ich mal.
Aber davon ist auszugehen, dass das wahrscheinlich einen Leica-Preis hat. Ich sehe hier tatsächlich keinen Preis in diesem Artikel.
Ja, also wenn du nach dem Preis fragen musst, bist du eh nicht Kunde. Das ist.
Also man kann hier noch eine Slideshow angucken. Ja, das ist so hübsch alles und.
Also, und so. Ich weiß ja nicht. Also das Problem ist halt immer mit diesen Smartphones, du musst dich natürlich immer für ein System entscheiden. Es gibt im Prinzip nur zwei, nämlich Android oder iOS. Und wenn du dich für Android entscheidest, dann hast du natürlich eine breite Palette an Geräten zur Auswahl. Und jetzt ist halt die Frage, wenn es dir nur auf die Kamera ankommt, und ich glaube, mit 1 Zoll bist du da tatsächlich schon ziemlich hoch dabei. Leute, die sich da draußen besser auf dem Android-Markt auskennen als ich, mögen mal sagen, welche Geräte da noch einen 1-Zoll-Sensor haben. Ich finde ihn schon recht groß. Wir hatten ja mal von Nikon dieses 1-Zoll-System.
Ist er.
Also das ist, glaube ich, schon was Besonderes. Und wenn es einem jetzt wirklich nur auf eine Smartphone-Kamera ankommt, also jetzt im guten Sinne gemeint Smartphone-Kamera, etwas, was du wirklich in der Hosentasche immer dabei haben kannst, dann ist das mit Sicherheit nicht das Schlechteste, was du machen kannst. Ich frage mich halt nur, ob es nicht auf dem Markt andere vergleichbare Systeme gibt.
Ja, also letztendlich wird sich das an Bedienbarkeit und an Bildqualität festmachen. Auch hier steht bei anderen Quellen steht, den Preis des Lights iPhone, Lights Phone 3 kennen wir noch nicht. Ja, gut.
Soll ich mal gerade gucken, ob wir damals einen Preis hatten?
Kannst du machen. Ich schaue dann währenddessen mal auf das nächste News-Item.
1700 hatten wir da. 2021 war das in Japan und es war unklar, ob es in anderen Ländern kommt. Also kannst du mal von ausgehen, dass es wahrscheinlich irgendwo zwischen 1,7 und 2000 liegen wird.
Nun gut. Dann kommen wir noch kurz zu Adobe. Adobe hat... Naja, es ist keine Ankündigung. Es ist mehr so ein aspirational Video gemacht, wo sie ein bisschen über die Zukunft von KI in den Standbildern, sondern auch in den Bewegtbildern. Ja, weil das ist der nächste Frontier. Das haben wir spätestens nach OpenAIs Sora gesehen.
Entschuldigung, meine Spitzenschreie. Ich hatte hier fast was verhunzt.
Ach so. Tut aber alles, oder?
Tut alles noch.
Ja, also Adobe Premiere Pro soll generative KI-Video-Tools bekommen. Ja, und das ist jetzt nicht nur einfach hier so, wir haben OpenAI Sora gekauft, sondern da gibt es dann doch noch ein paar andere. Zum Beispiel wird auch von Pika geredet, das ist auch so ein Videogenerator, und von Runway ML, was auch ein Videogenerator ist. Und
ja, da haben sie aber gerade einen Lauf.
Bitte?
Da haben sie gerade einen Lauf mit den Videogeneratoren.
Ja, es ist noch nicht drin, ne? Das ist erstmal so, wie gesagt, so eine Demo, und da ist noch nichts klar. Die wissen nur, dass sie das wollen, aber wie gut das wird und so, das ist alles noch in der Mache. Und da zeigen sie halt hier so ein Beispiel, wie sie in irgendeiner Videoszene da eben mal einen Koffer mit Diamanten voll machen, der nur so 20 Diamanten drin hat, und plötzlich hat er irgendwie einen ganzen Haufen drin. Und die sind dann aber auch im Bewegtbild drin. Also
mit quasi Perspektiv und
Schwingen. Da wird bewegter Video-Content wird da generiert. Oder da haben sie ein anderes Beispiel, wo sie irgendwelche Röhren an der Wand wegmachen. Also auch wieder so live entfernen quasi von irgendwelchen störenden Dingen mit automatischer Subject Selection und so Zeug.
Da hattest du vor einigen Monaten schon mal was rausgesucht, wo zumindest in Standbildern halt so Dinge selektiert werden konnten und verstanden wurde vom System, was da drunter
das hat,
und was da drüber ist und so.
Das hat Runway LM gemacht. Hier wird eine Armbanduhr ausgetauscht gegen ein anderes Modell und so. Mhm. Oder der kriegt ja eine Krawatte angezogen. Das hat Runway ML schon länger gemacht in ja, halbwegs gut und ich vermute, da das jetzt ein paar Monate her ist und da die Sache sich ja
bewegt, ist dann der nächste Schritt.
Rasant schnell vorwärts bewegt, wird das dann auch in absehbarer Zeit da kommen? Oder hier zum Beispiel das Typische, man hat nicht genug, man hat 3 Sekunden zu wenig gedreht am Ende von der Szene.
Genau, und willst ein bisschen länger draufhalten.
Mhm. Dann verlängerst du die jetzt halt einfach und dann wird da noch ein bisschen Bewegtbild hinten dran gerechnet und so. Ja, macht halt viele Sachen einfacher und wenn die Qualität stimmt, dann ist das ja schön. Also generieren von Teilen, hinzufügen, entfernen von Objekten durch Textbefehle. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, habe ich ja gesagt, also die neuen Werkzeuge. Aber zumindest hier eine frühe Demo in diesem Video ist mal zu sehen. Betonung auf frühe Demo. Also ich denke, das wird schon noch eine Weile dauern, bis das super eingebaut ist.
Ja, ist interessant, was sich da so
aber
tut.
Aber es sind halt jetzt Drittanbieter-KIs, ne? Das ist interessant, weil Adobe hatte halt bisher Firefly. Ihr eigenes Ding, trainiert auf ihren Stockdaten und
gut, auch ganz gut.
Und das ist jetzt so, ja, das erste Mal, dass sie so richtig weit aufmachen für Drittanbieter. Das finde ich das Spannende daran, dass sie wahrscheinlich merken, oh, das können die besser als wir, da müssen wir was tun.
Ja.
Und dann tun sie das auch.
Also, ob sie sich da einkaufen oder so. Aber es ist spannend, was im Bereich
Video geht. Kriegen werden sie es nicht.
Na, ich mal überleg mal, wie das, was, also diese ersten, diese Effekte oder selbst das Kolorieren von Filmen, was das für Arbeit war. Und dann mussten einzelne Personen Bild für Bild halt freigestellt werden und anders koloriert werden als der Hintergrund und Gesichter getrackt werden, alles manuell. Und heutzutage. Da klickst du erstmal irgendwie nur und sagst, da soll jetzt eine Person lang laufen, dann läuft eine Person lang. Also
ich habe noch in Erinnerung, das war in den 90ern, glaube ich, da waren die ersten so halbautomatisch nachkolorierten Schwarz-Weiß-Filme, Stan Laurel, Oliver Hardy, irgendwie in, und das war A schlecht und B wahrscheinlich ein Riesenaufwand, das zu machen. Und das geht heute, ich sag mal, wahrscheinlich zu 80% automatisch.
Ist schon irre, ja.
Nimm, genau, KI, du nimm mal den dicken Mann da mit dem Hut und der soll in Zukunft in allen Bildern bitteschön, was weiß ich, mit Hautfarbe und so.
Ja, oder tausch die Melone gegen Zylinder aus oder umgekehrt und dann muss das System ja verstehen, ne? Von einem Bild zum anderen, Perspektive etc.
Ja, das ist ich weiß ja nicht.
Spannende Zeit.
Das ist spannend, erschreckend, alles. Na gut.
Auf jeden Fall. Ja gut, spannend, aber nicht erschreckend.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir sind unterstützt von, oh, bei dir knuschelt's aber hier, von Halbe Rahmen. Das sind die mit den absolut genialen Magnetrahmen. Bevor wir da kurz reingehen, genau, Boris hält ihn im Video hoch. Bevor wir da kurz reingehen, wir haben eine Mail bekommen von Jürgen, der schreibt uns zum Thema: Hi, immer wieder faszinierend, was Halbe alles so rahmen kann. Wer wie ich noch ein paar Polaroids rumfliegen hat, kann Bilderrahmen für genau diese unvergesslichen Sofortbilder haben, um diese schön zu präsentieren und gar nicht teuer, finde ich. Ja. So, kannst auf Millimeter genau zuschneiden lassen bei Halbe. Das ist schön, wie du das präsentierst. Der Gutschein, den wir hier für euch haben, der gilt noch bis zum 31.08. Das heißt, 31.08.2024, 2 Stück pro Kunde. Und geht ab 50 Euro, der Gutschein. Ich musste gerade selber nochmal nachgucken. Also ab 50 Euro bekommt ihr 10% Rabatt mit dem Code HAPPYHALBE bei halbe-rahmen.de. Könnt ihr noch ein / HAPPYSHOOTING hinten dran machen und dann gibt's da das alles auch nochmal zum Nachlesen. Ja, wer ist Halbe Rahmen? Halbe Rahmen, du hast es gerade gezeigt, die machen diese sagenhaft praktischen, schnellen und völlig überrobusten so Magnetrahmen.
Geil ist das.
Also Magnetrahmen heißt, du kannst einfach den Rahmen und das Vorderteil mit dem Glas einfach abziehen. So, das wird magnetisch festgehalten. Du musst das Bild nicht von der Wand nehmen, wenn du es nicht möchtest, um das Bild zu wechseln. Du machst einfach den Rahmen auf, also auch mit dem Daumen einfach so, ne, so, also wie man halt so ein Magnetding abmacht. Machst das neue Bild rein, schiebst den Rahmen außen wieder drauf, der macht Klack und sitzt. Und dann hast du in 20 Sekunden, wenn überhaupt, dein Bild gewechselt. Also im Flur einfach mal so ein paar Rahmen hinhängen und dann alle Woche mal ein neues Bild rein. Wunderschön, Maßproduktion im Westerwald, das kommt also von hier. Gibt verschiedene Profile, verschiedene Materialien, Holz und Alu und Lackierungen und Farben. Ihr kriegt die Passepartouts natürlich nach Maß, ne? Also auch das, wenn ihr da ein Passepartout habt, dann könnt ihr hier einfach mit so einem schönen Konfigurator einfach mal ein Höhe, Breite und so weiter, Abstände einstellen. Das muss auch nicht symmetrisch sein, also das muss nicht bildmittig sein oder so, da könnt ihr also tatsächlich dann auch so nette Sachen machen, wie zum Beispiel die optische Mitte hier suchen lassen, also damit das einfach nochmal ein bisschen natürlicher aussieht. Das ist, glaube ich, der Einzige, den ich kenne, der dir das bietet, ne? Da, wo du sagst, hier, Passepartout, rück das mal 1% nach oben, damit das dann optisch richtig aussieht.
Und du kannst auch alles selbst einstellen. Und wenn ihr mehr als einen Ausschnitt braucht, also die haben natürlich die Möglichkeit, mehrere Ausschnitte, also mehrere Passepartouts auf eine Pappe zu schneiden, dann nehmt bitte Kontakt mit denen auf. Die sind hier in Deutschland, besprecht das mit denen, schickt denen eine Skizze rüber, besprecht das mit denen,
das
lasst euch beraten.
Das bieten die offiziell an, ne? Das steht auch in den FAQs drin, ne? Ja, kannst du sagen, hier Mail schicken, sagen, ich hätte gern einen Meter auf einen Meter und dann bitte 10 kleine Passepartout-Ausschnitte.
Es ist halt, der Standard ist halt ein Ausschnitt und ich sag mal, so ein Webdesigner ist dann auch irgendwann mal am Ende, aber du kannst da wirklich alles machen lassen, was du brauchst, und das ist gerade für diese Distanzrahmen spannend, wenn du halt ein Objekt präsentieren willst hinter Passepartout und du brauchst dann noch einen Ausschnitt für eine Beschriftung oder ein Foto dazu. Alles ist möglich.
Ich würde sie dann, glaube ich, sogar mal challengen und sagen, könnt ihr auch ein diagonales Passepartout, bitte 12 Grad nach links gekippt oder so.
Bestimmt.
Gut.
Und guck dir das an. Also das ist hier ein Alurahmen, wie das auf Gehrung geschnitten ist. Also du kannst da fast mit der Lupe rangehen und also da ist kein Spalt. Das ist alles so präzise gearbeitet. Das ist einfach, es ist ein Traum, ist das. Ja. Das ist unwahrscheinlich schön.
Ihr habt Auswahl zwischen verschiedenen Gläsern. Es gibt das Normalglas, ein Weißglas, was keinen Grünstich mitbringt, ein Plexiglas, Museumsglas, in matt oder in glänzend. Aufhängevorrichtungen, ne, Zubehör, also da gibt's diverse Aufhängesysteme tatsächlich, die ihr da bekommen könnt, mit irgendwelchen Haken, mit diesen Doppelfixaufhängern, die hinten in die vorgefertigten Löcher reinpassen, also das
alles,
da fällt nichts runter.
Traumhaft.
Also ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, ich möchte mehr erzählen, als ich jetzt die Zeit dafür habe, weil das ist tatsächlich, ja, das ist quasi, so customized gibt es das eigentlich nicht.
Nee.
Also das ist sagenhaft, wie man sich da seine Sachen zusammenbauen kann. Und wenn man so einen Rahmen an der Wand hat, dann hat man den. Dann
ich glaube,
ist der auch nach dem dritten Umzug noch völlig in Ordnung und da passiert nichts.
Eines Tages werde ich da auch mal fragen und dann nehme ich mir mal einen Tag Urlaub und dann will ich mir das angucken, wie sie die machen. Das ist einfach so, so schön.
Ja,
ich mag einfach Handarbeit. Ich mag Handarbeit. Und als ich erfahren habe, dass selbst diese, ich sag mal, Standardmaße, ne, also das, glaube ich, ist so ein 21x21 Rahmen hier, so ein Musterrahmen. Und selbst das sieht einfach richtig geil aus. Also so ein kleiner Rahmen schon richtig, richtig geil. Und als ich erfahren habe, dass selbst die einzeln auf Bestellung auf Maß gefertigt werden, da war ich echt blown away. Also es hat mich echt umgehauen. Ganz, ganz großen Respekt vor dieser tollen Arbeit. Das ist wirklich, wirklich schön. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass Halbe Rahmen bei Instagram ein Gewinnspiel macht, wo jeden Monat ein Gewinner verlost wird und dann gibt es nochmal 50 € als Gutschein. Das heißt, da macht ihr einfach ein Foto von eurem Rahmen, wie das an der Wand hängt oder wie ihr gerade rahmt. Also alles, was irgendwie im Zusammenhang mit dem halben Rahmen ist, den ihr euch gegönnt habt, macht ein schönes Foto davon, postet das bei Instagram mit dem Hashtag halbe Rahmen und verlinkt halbe Rahmen. Das könnt ihr auch nachlesen auf halbe-rahmen.de/Hashtag ausgeschrieben. Hashtag. Genau, da steht nochmal erklärt, wie die Teilnahmebedingungen sind.
Alles klar. Also, 10% auf alle Bestellungen ab 50 Euro Bestellwert, zweimal pro Kunde gültig bis zum 31.08. Der Code ist happyhalbe und auf halbe-rahmen.de/happyshooting steht das auch nochmal. Und ja, schlagt zu, rahmt eure Sachen.
Ich muss mir unbedingt noch ein oder zwei A3 Plus Rahmen bestellen. Ich brauche einfach mehr Rahmen.
Nutzt den Rabatt.
Ich ziehe dann eine neue Wand irgendwo rein, damit ich noch mehr Rahmen hängen
kann. Oh, du kannst ja die Decke hängen. Musst du aufpassen, dass dir keiner auf den Kopf fällt. Das könnte...
Der hält gut, der Magnetrahmen. Das geht schon.
Alles klar. Wir sagen ganz herzlichen Dank an halbe Rahmen für die Unterstützung und gerne wieder.
Ja, aber absolut.
Tja.
So tolle Dinge.
Rahmen. Wir haben ja auch noch ein paar Wände, die sind noch nicht so richtig voll.
Ja, ich habe ja gerade frisch renovierte Wände. Ich traue mich da noch nicht irgendwie zu bohren und zu nägeln, aber es wird jetzt bald kommen. Ich habe schon drei vorbereitet, drei A4s, die liegen schon da, die müssen nur noch an die Wand.
Ja, mach mal.
Ich freue mich schon drauf. Ich hatte ein Problem.
Ein Problem.
Ja, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Meine Canon R6 hatte plötzlich einen leeren Akku. Also Hintergrund ist der, dass die Kamera jetzt längere Zeit ungenutzt in der Tasche lag. Das ist sehr, sehr traurig und hat Hintergründe, die wir vielleicht ein anderes Mal gerne besprechen können oder wo wir drüber philosophieren können. Lag jedenfalls rum, unbenutzt. Und jetzt wollte ich sie nehmen und sie benutzen und schalte sie ein und geht nicht an. Also kommt halt diese rote Anzeige Akku leer. Und da habe ich gestutzt, weil jetzt lag sie zwar längere Zeit, aber auch nicht so lange. Also ich würde sagen, ich hatte schon einmal gestutzt, als ich die Uhrzeit umstellen wollte. Da hatte ich gestutzt, dass relativ wenig Akku nur noch da war. Und ich glaube, ich hatte den Akku da getauscht. Und dann war er halt wieder voll. Und jetzt wollte ich sie nehmen, es war leer. Und die Kamera habe ich aber oben links, also bei der Canon R6 Mark I ist das hier oben links der Schalter, habe sie auf ausgeschaltet.
Und das ist halt nicht aus.
Ich hatte halt gedacht, wenn man die Kamera dort auf ausschaltet, dann ist sie aus. Also vielleicht ein bisschen Erhaltungsspannung
du weißt doch, ne, Pufferspeicher, du weißt doch, oder wie das früher war, dass das Thema, dass man die Speicherkarte nicht gleich nach dem Ausschalten rausnimmt, weil da noch ein paar Sekunden was geschrieben wird. Das ist ja schon ein Indikator dafür, dass das Ding irgendwie dann doch nicht aus ist, sondern was tut noch. Ist da vielleicht auch so, dass die im Standby halt irgendwie den Akku noch ein bisschen braucht.
Also auch in der Kamera hier Wi-Fi, Bluetooth habe ich abgeschaltet.
GPS?
Hat sie nicht.
Hat sie nicht, okay.
Also hätte ich sonst auch gedacht, okay, vielleicht
Wi-Fi. Überwachungseinrichtung, hat die noch ein Spionmikrofon drin, was dir zuhört und das alles zu Canon schickt oder so?
Unbekannt.
ist die Kamera traditionell, während du zu Hause bist, mit deinem Wi-Fi verbunden?
Nein. Weil wie gesagt, ist alles ausgeschaltet.
Dann hätte ich mal im Router geguckt, ob da irgendwo noch was drin ist.
Ist aus.
Vielleicht hat sie eine Sensorheizung, dass das immer schön warm hat.
Weiß ich nicht. Also Uwe schreibt, das Schulterdisplay bei der R5 bleibt immer an. Ja gut, habe ich nicht. Die R6 hat
Schulterdisplay ist aber so ein LCD, so ein was quasi nichts verbraucht.
Aber selbst das sollte aus sein, wenn du die Kamera ausschaltest. Also außer es ist ein E-Paper, dann kann es natürlich anbleiben.
Bei der R5 bleibt das immer an. Was ist das? Was ist die Technik des Schulterdisplays der R5? Ist das LCD oder ist das E-Paper?
Wenn ich eine EOS R ausschalte und die SD-Karte wechsle, zeigt sie immer Aktivität nach dem Einlegen. Moment.
Wir testen das jetzt live in der Sendung. Boris holt die R6 und nimmt die Karte raus. Und dann wirst du nämlich sehen, wenn du die Karte reintust, dass dann hinten das Lämpchen kurz aufblinzelt. Das
Aktivitätslicht. So, davon gehe ich jetzt zumindest mal aus.
Ich habe mal gerade die A6 geholt. Sie ist, ich zeige es in die Kamera, da oben ist das der Taster, da oben
ist off.
Sehe ich, ist off, ja. Ist ausgeschaltet. Hinten das Display, ich kann es aber nach vorne klappen. Da ist schwarz.
Es ist off, ja, ja.
Jetzt mache ich das Speicherkartenfach auf.
Wo ist die Lampe für die Speicherung?
Ah, die ist natürlich auf der Rückseite, ne?
Die wollen wir ja sehen, die.
Ja, die blinkt tatsächlich. Also, wenn ich.
Okay, jetzt nehmen Sie mal raus.
So, jetzt mache ich das. Oh Gott, jetzt ist das über Kopf hier.
Ja, du musst das jetzt wegschieben von dir. So, und jetzt mach wieder zu.
Wo ist denn die Lampe?
Ich weiß nicht, wo die ist. Ah ja, da hat es geblinkt. Habe ich gesehen. Genau, habe ich gesehen. Hat geblinkt. Also aus ist nicht aus, ganz klar. Und wenn da ein Schalter ist, dann muss ihr den ja überwachen. Das heißt, da muss schon irgendwas laufen.
Aber das scheint tatsächlich relativ viel zu verbrauchen.
Theoretisch sind ja heute moderne Mikroprozessoren auch in einem Modus zu schalten, wo sie nur noch irgendwelche Mikroamperes ziehen und fast nichts ziehen.
Und der Akku ist ja schon relativ kräftig, ne, für so eine spiegellose Kamera. Und Peter sagt, die R6 war mehrere Wochen in der Tasche eingeschaltet, kein Akku. Vielleicht sollte ich sie eingeschaltet lassen und in Standby gehen lassen. Vielleicht verbraucht sie dann weniger. Weil das ist nämlich.
Super Idee.
Ist halt die Frage, ob das ein Bug ist. Ne? Ich habe jetzt auch noch nicht die letzte Firmware installiert. Vielleicht sollte ich das mal tun.
Hast du mal das. Genau, mach das erstmal. Firmware ist immer gut. Mhm. Hast du mal das Ohr ans Objektiv gelegt? Vielleicht läuft da noch der Autofokuskreis irgendwie. Vielleicht machst du.
Nee, nicht, wenn sie so rumliegt, das nicht. Dann wäre sie nach 2 Tagen leer oder nach einem Tag leer oder so.
Ja, ja. Are you sure?
Ja, 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 ja. Ja, doch. Jetzt auch eben gerade beim Bewegen hat da nichts gerasselt. Das hätte ich übers Mikro gehört.
Ich meine, deine Ohren sind ja jetzt ein bisschen, also.
Ja.
Vielleicht hörst du das einfach nicht.
Vielleicht höre ich es einfach nicht. Ja. Möglich. Also, aktuelle Firmware werde ich ausprobieren. Peter, sag mir mal vielleicht kurz noch in den Chat, ob du bei deiner R6 die aktuelle Firmware hast und ob du auch eine Mark 1 hast. Vielleicht ist es ja auch ein Ding, was in der Mark 2 sich anders verhält. Ich suche ja auch nur eine Entschuldigung, eine Mark 2 zu kaufen, wahrscheinlich. Und mir ist das halt, ich hatte ja früher, und die habe ich auch noch, die Canon, die 5D, die Mark 1, also die allererste 5D. Das war ja noch eine Spiegelreflexkamera. Und da war es halt so, dass ich die Kamera eigentlich nie ausgeschaltet habe. Die ist ja von alleine nach ein paar Sekunden in Standby gegangen. Und dann hat die da auch mal Tage oder Wochen gelegen. Und wenn ich sie gebraucht habe, habe ich sie aus der Tasche genommen, habe fotografiert. Also da ist mir das in dem Maße nicht aufgefallen. Aber wie gesagt, Spiegelreflex. Aber auch da ist natürlich die Speicherkarte wahrscheinlich überwacht worden, also der Slot. Von daher merkwürdig.
Ja, wie gesagt, die moderne Mikroprozessoren haben einen Niedermodus, keine Ahnung, wie der heißt, aber so ein super Sparmodus, dass du die dann teilweise auf einer Knopfzelle jahrelang laufen lassen kannst, ohne dass was passiert.
1.8.1 hat er. Ich vergleiche gleich mal, was ich hier habe. Und dann habe ich mir angeguckt, meine OMD, die EM1 Mark III, die liegt ja auch immer im Regal einsatzbereit, weil das ist halt so meine Unterwegskamera oder Backup-Kamera. Und die habe ich jetzt auch in die Hand genommen und die lag jetzt noch viel, viel länger unbenutzt da in der Seite. Also die war das letzte Mal irgendwann Ende letzten Jahres, glaube ich, draußen. Und die war auch leer. Da habe ich jetzt auch den Akku wieder aufgeladen und einen frischen Akku reingelegt. Und die ist auch ausgeschaltet und hat auch den Akku leer gemacht. Und
hier ist noch eine interessante Info. Das ist
komisch.
Der Uwe fragt, wenn man den Akku rausnimmt, läuft die interne Uhr noch lange weiter. Und was das ist, ist ein Kondensator, der da geladen wird. Also für so Überbrückungen von Batteriewechseln, dass die Uhr nicht ihre Zeit vergisst. Das wird wohl über Kondensatoren gelöst. Aber das hat damit wahrscheinlich nicht viel zu tun. Zumindest wird dafür wahrscheinlich nicht der Akku leer gesaugt.
Firmware 1.8.1 habe ich auch.
Tja. Wir werden es jetzt nicht gelöst bekommen, würde ich sagen.
Nee, aber ich wollte es mal so mitgeben, auch als Information. Beobachtet das mal. Das ist nicht wie bei den Spiegelreflexen früher, dass die irgendwie monatelang oder auch ein Jahr lang irgendwo in der Tasche liegen und dann immer noch einsatzbereit sind. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Ich werde das jetzt ein bisschen häufiger im Auge behalten und auch häufiger mal den Akku rotieren. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Also euer Feedback ist da sehr willkommen. eure Erfahrungen mit den Kameras. Ja, oder falls ihr auch eine Lösung habt, wenn es tatsächlich irgendeine Einstellung im Menü gibt, wo man sagt, oh, ja, die frisst halt extra,
ja,
sagt mir gerne mal Bescheid.
So. Du hast noch ein Analogthema ausgegraben. Das prefixe ich mal kurz. Und zwar Reisen mit Filmen, speziell durch den Flughafen. Wir hatten das Thema schon mal hier vor einiger Zeit. Röntgenstrahlung ist ja hartes Licht und Röntgenstrahlung belichtet Film. Das ist einfach so. Deshalb gibt es ja auch alte Röntgengeräte hatten noch Film, ne? Der wurde dann eben von den Röntgenstrahlen belichtet und entwickelt und so weiter. Heute ist das digital, aber letztendlich ja, belichteten Röntgenstrahlen Film. Dann heißt es bei den Röntgenscannern am Flughafen immer, ne, wo das Gepäck durchgeht, heißt immer jetzt Film safe und da passiert nichts. Und das ist in der Regel auch so, wenn man nicht gerade super hochempfindliche Filme hat. Man muss nur aufpassen, weil man natürlich bei so einer Reise, wenn die etwas länger ist und noch ein paar Umsteigevorgänge hat und so und mit dem Handgepäck, das muss man dann mehrmals scannen und so weiter. Also pro Reise hatten wir zumindest, als wir noch mehr gereist sind, durchaus mal 5, 6, 7, 8 Scans von unseren Taschen. Also, ist halt so. Und ja, da ist es natürlich dann, wird es dann irgendwann brenzlig. Jetzt gibt es neue Scanner. Mittlerweile.
Ja.
Und zwar Computertomographen. Das sind Scanner, die ja eine Schichtaufnahme machen, also sprich einen Stapel von Schichten scannen, die dann hinterher dreidimensional angeguckt werden können. Das kennt man vielleicht aus der Klinik, so vom Kopf und so, dass man da oder von irgendwelchen anderen Sachen, wo quasi man in so eine Röhre gesteckt wird und dann.
Genau, nicht das Magnetresonanz, sondern eben ein,
tatsächlich genau,
ein Röntgen, ein 3D-Röntgen. Ein
Computertomograph, das ist eine Röntgenschichtaufnahme, eine Mehrschichtaufnahme. Das heißt, dabei ist die Leistung, die Röntgenleistung dann doch ein bisschen höher als bei einer einzigen Röntgenaufnahme, die bisher da gemacht wurde. Du hast da jetzt was ausgegraben dazu.
Ja, ich war darüber gestolpert über den Blogbeitrag von Lina Bessonova. Das ist eine bekannte Fotografin und die hat für ein Magazin einen Bericht geschrieben und hat es mal ganz genau wissen wollen, weil sie nämlich über dieses Problem gestolpert ist. Und das Problem bei diesen CT-Scannern ist eben, dadurch, dass da mehrere Schichten laufen, hast du halt eine vielfache Belastung. Es ist halt nicht ein Foto, eine Belichtung, die gemacht wird, sondern viele Belichtungen. Und auch live im Zweifel und wenn es sein muss, dann eben auch noch ein zweites und drittes Mal, solange wie das Personal eben sich irgendwo den Inhalt der Tasche genauer angucken möchte. Und da ist ganz interessant, dass schon ein einziger CT-Scan mit Filmrollen in deiner Tasche einen sichtbaren Schleier auf den Film legen kann. Und wenn es ISO 50 Filme sind, dann ist da noch kaum was von zu sehen. Also im AB-Vergleich schon, aber ansonsten kann man sagen, das geht noch klar. Aber alles, was über ISO 500 ist, wird schnell deutlich sichtbar bis komplett unbrauchbar hinterher. Also vor allen Dingen die belichteten Bilder. Und ja, das ist ein bisschen blöd. Und das Gemeine daran ist eben, dass das Personal sich natürlich, die sind in der Regel ja eingewiesen an diese Maschinen, auf die Bedienungsanleitung oder auf die Empfehlung beruht und sagt, diese Geräte sind sicher für Filme bis ISO 1600. Und das wollte sie jetzt eben mal wirklich genau wissen und hat sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht, hat verschiedene Filme zusammengesammelt in verschiedenen Paketen, hat sie in Berlin an normalen Scannern laufen lassen, hat sie, ich glaube, in Amsterdam oder wo es war, dann durch solche CT-Scanner laufen lassen, auch einmal, auch mehrmals und so weiter und so fort. Und hat dann eben alles schön penibel gleich belichtet und hat dann eben protokolliert in diesem Blogbeitrag, wie sehr das Ganze das beeinflusst. Und das ist tatsächlich erschreckend.
Fast wissenschaftlich, was sie da gemacht hat.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr aufwendig, kann ich sehr empfehlen. Und nun gibt es ja auch solche Taschen.
Ja, vor allem vergleicht sie da auch die einzelnen X-Rays mit den entsprechenden CT-Scans. Genau. Ne?
Da ist also wie sieht das aus, wenn es irgendwie so und so oft durch einen normalen X-Ray gelaufen ist und wie sieht das aus, wenn es irgendwie durch einen CT-Scan gelaufen ist und das sind wirklich erschreckende Unterschiede. Ja. Und sie hat dann auch solche Bags, also solche Taschen ausprobiert, die gegen diese Bestrahlung schützen sollen, also die Filme schützen sollen.
So Bleitaschen sind das.
Genau, sind so, ja, aber die sind nicht voll aus Blei, die haben halt irgendwie so ein Netz oder sowas. So ein Metallnetz außenrum, um zu schützen.
Gibt es in verschiedenen Stärken. Die gibt es in verschiedenen Stärken. Du hast dann quasi in dieser Plastikdings da in den Zwischenwänden quasi verschiedene Stärken an genau. So Bleimaterial drin.
Das beschreibt sich ja auch ganz gut und sie sagt, das hilft etwas.
Wir haben übrigens gerade ein starkes Delay hier, wir beide. Lass mich mal ganz kurz hier einen Refresh machen. Nur zur Sicherheit, weil irgendwas ist gerade nicht so super. Magst du mal ganz kurz auf deiner Seite neu connecten und ich mache das hier auch. Sorry Leute, das müssen wir jetzt kurz tun, weil ansonsten ist hier gleich irgendwas. Test 1, 2,
hörst du mich? Test 1, 2, ich höre dich.
Ja, jetzt ist wieder gut. Sorry, das war...
Einmal neu connected.
Kleiner Internet.
Sie vergleicht das ganz gut, auch mit diesen Schutztaschen und kommt halt zu dem Ergebnis, die helfen schon, aber wenn es gut ist, so bis 50%. Also es ist nicht so, dass du dann hinterher nichts siehst, sondern vielleicht rettet es gerade noch den Film, dass es so eben noch brauchbar bleibt. Sie hat dann auch einen Extremtest gemacht mit einer selbstgebastelten Bleiummantelung. Also hat irgendwie ihre Tasche wirklich mit Blei ausgekoffert. Und das hat dann auch tatsächlich geholfen. Aber das ist natürlich nicht unbedingt praxistauglich, weil auch.
Ja, vor allem, wenn es zu schwer abgeschirmt ist, dann werden die. Dann sehen die das, dass du da was verstecken möchtest und dann wird das auf jeden Fall nochmal einen Nachcheck haben. Es geht halt letztendlich auch darum, dass sie hier für eine Initiative wirbt zum Thema erhaltet den Handcheck. Also das Problem ist, dass du halt mittlerweile an manchen Flughäfen keinen Handcheck mehr bekommst. Das war immer relativ einfach auf unseren Reisen, wo wir gesagt haben, hier, bitte können wir das bitte von Hand überprüft bekommen und dann hast du, ja, machen wir und dann wird das halt hier also auf Sprengstoff Anhaftungen getestet und so weiter. Da kann man schon mal gegen die Wand laufen, weil auf den Scannern steht halt drauf.
Richtig.
1600 ist noch okay.
Genau.
Und das ist halt de facto bei den Ergebnissen hier nicht.
Und so. Das beschreibt sie auch. Und sie sagt, obwohl sie sich dann eben als Journalistin, also als professionelle Fotografin, ne, das sind keine Urlaubsbilder. Das ist jetzt wirklich journalistisch. Und die dürfen wirklich nicht und bitte einen Handcheck machen. Und trotzdem verweigern sie dann den Handcheck. Hinter dir wird die Schlange immer länger. Das heißt, du hast dann auch noch diesen sozialen Druck dann auf dich.
Genau.
Und das ist eine ganz, ganz unangenehme Situation, wenn du genau weißt, dass sowas passieren kann. Ja, schaut es euch an, dann wisst ihr zumindest Bescheid, wenn ihr analog unterwegs seid. Versucht es. Bei ihr war es dann wohl, wenn ich das richtig gelesen habe, auch einmal so, dass sie einen Handcheck gekriegt hat, weil sie Filme mit 3200 ISO dabei hatte. Das könnte dann vielleicht so ein bisschen der Lifehack sein, immer ein paar Rollen 3200er und höher dabei haben und sagen, oh, das sind verschiedene Filmrollen bis 6400, könnt ihr da bitte einen Handcheck machen? Wäre vielleicht ein Versuch wert. Ich fand es erschreckend, weil ich hatte halt, ich weiß, wir hatten früher drüber gesprochen, über diese Standard-Röntgengeräte und haben gesagt, das ist für normale Urlaubsreisen nicht wirklich ein Problem. Die sind inzwischen alle gut kalibriert. Man kann immer Pech haben, aber meistens ist alles gut. Wenig Störungen. Aber das hier, das ist echt eine andere Qualität. Aber gut, da ist auch mehr Strahlung im Spiel, einfach durch diese Vielschichten-Scannerei. Tja. Krass.
Tja. Kommen wir noch, bleiben wir mal kurz beim Analogen, wo wir gerade dabei sind.
Gerne.
Und zwar, kennst du die Intrepid-Kamera?
Ja, natürlich.
Ja, diese britische Großformatkamera.
Aus Schichtholz.
Das klingt so abwertend, aber es ist nicht so, ne? Weil die ist ja qualitativ wirklich
sieht gut. Sieht auch geil ja aus, so Zebra.
Mittlerweile als Black Edition und so weiter. Also die sind auch ein bisschen teurer geworden, aber sind immer noch deutlich unter den anderen. Und sind also qualitativ ganz gut. Die haben ein Projekt laufen. Mhm. Und zwar das Intrepid Lens and Shutter Project.
Oho.
Also warum nicht? Wenn man schon Kameras baut und ja auch so ein Umbaukit baut, mit dem man quasi die Kamera in einen Dunkelkammervergrößerer umbauen kann, in
das
ein
ist auch Großformat so eine gute Idee.
Und so. Mhm. Ne, mit einem LED-Back hinten drauf und dann wird die Kamera halt nach unten gerichtet und dann kann man damit vergrößern. Warum sollte man sich da nicht auch mal mit dem Thema Objektive und Shutter beschäftigen? Ne, warum nicht? Und das dokumentieren sie hier auf ihrem Blog. als Story. Und also da haben sie wohl im letzten Jahr dran gearbeitet und ich weiß nicht, wie weit sie da sind. Und zeig mal so die ersten Bilder vom ersten Objektivprototypen. Das ist noch ziemlich verwaschen und dann wird es schon ein bisschen, ja, dann sind sie so ein Kaninchenbau runtergefallen, weil dann haben sie sich halt erstmal ziemlich mit dem Thema beschäftigen müssen. Ja, das probiert man so mit, das probiert man mal so aus und dann merkt man, oh, das ist doch ein bisschen mehr und dann müssen wir halt so richtig dran arbeiten. Dann haben sie so ein Testjig gebaut und dann.
Ja, du kannst halt zwei Linsen gegenüberlegen oder du kannst was Gutes machen, ne?
Richtig, dann haben sie sich dann tatsächlich mal so ein Objektiv gebaut, was auch einigermaßen funktioniert, haben dann da so einen Copal-Shutter, also so einen alten Objektivverschluss quasi eingebaut, aber das war dann auch irgendwie, also das wurde dann schon besser auch von der Bildqualität. Man sieht dann also schon wieder die Test-Images und so, die sehen also immer besser aus. Ja, und sind dann halt irgendwann an dem Punkt, wo sie sagen, wir brauchen eigentlich auch einen eigenen Shutter und dann bauen sie sich halt erstmal einen eigenen Shutter. Also das ist jetzt hier so eine elektromechanische Geschichte mit so einem Leaf-Shutter.
Ziemlich nerdig.
Naja, ist cool. Also irgendwie, ich meine, nerdig? Sonst hätten die ja die erste Intrepid-Kamera nie gebaut,
absolut,
wenn sie nicht nerdig wären.
Natürlich.
Haben also dann diverse Prototypen davon gebaut und berichten dann hiervon und dann wird das immer besser. Und ja, was so mittlerweile da aus diesem Objektiv rausfällt.
Das ist ja faszinierend.
Okay. Ist schon richtig gut.
Das heißt, also, die bauen jetzt wirklich ein eigenes, ein Intrepid-Objektiv?
Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich ein Produkt wird, könnte aber durchaus sein, weil es gibt ja jetzt im Moment nicht wirklich viele großformatige Objektive, die man noch neu kaufen könnte, oder?
Ja, also du hast mir damals eins mitgebracht von der Gebrauchtbörse.
Ja, weil du halt, also sollte es irgendwo noch neue großformatige Objektive geben, dann sind die halt unerschwinglich. Ne? Das geht halt nicht. Die kann man sich nicht leisten, die Dinge. Ne? Das ist
schon krass.
Nun ja, dafür gibt es ja einen Gebrauchtmarkt. Genau dafür gibt es ja einen Gebrauchtmarkt.
Gut. Ja, schönes Ding.
Ja, und
und apropos Objektiv, ne?
Naja, apropos Objektiv, wir haben ja schon mal hier geredet über die LSST, das Large Legacy of Space and Time, glaube ich. Also das die größte Kamera der Welt, 3,2 Gigapixel, das ist eben eine Kamera, die eigentlich hinter einem Teleskop verbaut ist mit entsprechenden vielen Gigapixeln und Petapixel. Die Jungs von Petapixel sind tatsächlich dort vor Ort gewesen, wo das Ding gebaut wird und haben sich das mal angeguckt. Siehst also hier Chris Nichols mit seinem in so einem Bunny-Suit Reinraum-Klamotte und da schauen die sich das mal an. Also die Kamera hat einen Shutter, die hat ein gekühltes Sensor-Array und ist jetzt dann quasi fertig und sie dürfen das halt mal aus der Nähe in Augenschein nehmen. Die Sensoren, die sind alle irgendwie auf so kleinen beweglichen Plattformen gelagert, damit man die wirklich plan bekommt. Haben sie aber gar nicht gebraucht, weil die waren schon plan wohl, weil sie so gut in den Toleranzen waren und so weiter. Also man erfährt da so diverse Sachen, unter anderem auch, dass die Sensoren, diese 100 oder was weiß ich wie viel Sensoren da drin, relativ große Pixel haben, ne? Weil jeder dieser Sensoren hat halt 16 Megapixel und sind aber fast so groß wie so ein Vollformat-Sensor. Brauchst du aber natürlich, wenn du musst viel Licht fangen und du musst vor allem das mit wenig Rauschen hinbekommen und dann sind natürlich größere Pixel sinnvoller. Es ist eine Abwägung zwischen Auflösung und Performance und so weiter. Er schüttelt da diesen Sensor durch die Gegend, darf es aber wohl, weil der ist irgendwie einer der
Ausschüsse. Wahrscheinlich, ja, ja.
Ja, ja, die haben da Ausschuss, die haben auch irgendwie aus von mehreren Herstellern, die mussten das auch irgendwie von mehreren Herstellern zusammenbauen. Also wenn man da sieht man hier den Shutter und dann sieht man auch auf dem Sensor, dass die verschiedene Beschichtungen haben. Das ist wohl, weil die tatsächlich stückeln mussten von verschiedenen Herstellern. Das kannst du halt hinterher irgendwie rausrechnen. Die Frontlinse. Klar. Ich meine, das sieht man mal, wie groß das Ding ist.
Ja, so eine menschengroße Frontlinse quasi, ne? Wahnsinn.
Es ist abgefahren. Also das ist schon cool, dass sie da den Zugang bekommen haben. Das Filter, das, die, die Filter, der Filtermechanismus, da ist ein um die Linse angeordnet, im Kreis sind die Filter, die werden dann per elektromechanisch werden die nach vorne gezogen.
Also davor geklappt dann.
Mhm. Ja, also so ein Revolver 90 um die Grad. Linse rum und dann von oben nach unten wird das davor geklappt. Das ist der Objektivdeckel im Video gerade. Also
ist schon beeindruckend.
Und das ist der Shutter hier. Das ist, der Shutter ist tatsächlich so wie ein mechanischer, also wie ein Shutter in einer aktuellen Kamera. Das sind irgendwelche Carbonen. Lamellen, die davor fahren, wie ein Schlitzverschluss im Prinzip, so wie das heute üblich ist. Der kann auch bis zu, ich glaube, weniger als eine Sekunde kann der.
Tatsächlich.
Ein Bruchteil, also wenn der, zack, ne, da sieht man schon, das Ding hat ordentlich Tempo.
Spannend. Und, das Ding ist riesengroß. Mhm.
Also ja, das ist ein echter Verschluss.
Sieht aus wie so einen halben Meter Durchmesser oder so.
Mhm. Also ist abgefahren, ist völlig abgefahren, weil das, was wir halt bisher so oft auf Webseiten gesehen haben, das.
Ja, man hat ja keinen Eindruck von der tatsächlichen Größe. Ne? War es riesig, genau. War es groß, war es doch.
Also nicht wir so wussten groß. Die Zahlen, aber wenn man das dann mal in Aktion sieht, das ist dann schon abgefahren. Da wird auch nochmal kurz das, das Vera C. Rubin Observatory gezeigt, da wo das hinkommt und wie das dahin transportiert wird und die Spiegel für das Teleskop und so weiter. Also das ist, ist eine größere Aktion und damit wird dann quasi auf längere Sicht ein Zeitrafferfilm vom Universum aus unserer Sicht gemacht. Und da sollen dann halt auch so Meteore und Zeug irgendwie und Asteroiden gesichtet werden und so. Also das ist auf jeden Fall ein länger angelegtes Ding, was dann ein langer, interessanter, hoffentlich für Astronomen interessanter Film werden wird.
Ich mag den Raum.
So, Space, the Final Frontier.
Hatten wir doch was. Space. Das ist schon sehr abgefahren.
Sehr, sehr abgefahren. Was auch abgefahren ist, da gibt es mir heute wieder so schöne Überleitungen, ist ein, ist das Thema Minolta. Minolta X700. Ein Klassiker, Moment.
Gibt es denn Minolta noch? Ich dachte, das ist jetzt Sony.
Moment. Naja, nee, ich rede vom Klassiker. Das ist eine XD7, aber so ähnlich sieht die Minolta X700 aus. Hm. Da habe ich jetzt nur leider nicht griffbereit. Also eine Spiegelreflexkamera aus den 80ern. Und hier ist ein Video, das verlinke ich. Das ist absolut abgefahren. Das ist ein Typ, der macht ein CLA, ein Clean Loop and Adjust einer Minolta X700. Also die wird zerlegt und gereinigt und dann wieder zusammengebaut. Und holy shit, ist dieses Ding komplex. Also, der organisiert sich da so eine völlig abgefuckte Kamera von eBay. Und ja, zerlegt die dann. Und es ist halt, also wenn, hier ein Schräubchen, da ein Ding, dort ein, also ich muss mal hier ein bisschen vordingsen, dann kann man es auch sehen. Also, die ist so verschachtelt gebaut mit so viel Details, also da muss auch dann zwischendurch quasi tausende Referenzfotos machen. Hier noch ein Federchen, dann ist da oben so eine biegsame Platine drauf, die muss man dann komplett entlöten, damit man die überhaupt irgendwie wegbekommt und die Platte gut macht und so.
Das erinnert an Kyocera-Drucker früher, die Laserdrucker. Die waren total kompakt, sehr klein, ganz pfiffige Dinger und unsere Techniker haben immer gekotzt, wenn Kunde dann irgendwie da mal eine Reparatur brauchte, weil er sagt, die sind so dicht gebaut und so komplex ineinander verschachtelt, die kannst du kaum noch warten. So sieht das gerade ein bisschen aus da.
Ja, also er holt dann irgendwie den Spiegelkasten raus und dann ist hier noch ein dünnes Blech drin, damit die Abstände stimmen und
alles hier Kabel ab. Und so weiter. Ey, wenn du dir da nicht mehr gemerkt hast, was wo dran gehört, dann war's das. Ist ja geil.
Genau. Also Verschluss und was, dann hat er hier noch immer einen Kondensator, den lötet er noch aus und ersetzt ihn durch einen neuen, damit da irgendwie nichts passiert und so und. Also es ist wirklich der Hammer. Und dann sagt er am Schluss dann noch, also er tut auch mal was nicht, ne, dann repariert er das und so weiter. Und dann sagt er am Schluss, naja, und Da denkst du eigentlich, ist es rum, ne? Hat sie wieder zusammengebaut und sagt er, ja, und jetzt wollen wir sie aber eigentlich noch lackieren, ne? Dann wird die nochmal zerlegt.
Dann nochmal auseinander.
Dann versucht er erstmal die Farbe abzukriegen und kriegt das erstmal nicht hin mit den verschiedenen Mitteln, die er hat. Und ja, versucht, also mit irgendwelchen Backöfen und so weiter. Letztendlich kommt er dann aber an einem Punkt, wo er tatsächlich was findet und dann lackiert er sie weiß. Da wird also eine weiße Minolta X700 Unikat. Und mit der Beschriftung von den einzelnen Dingen, also die Beschriftungen werden wieder angebracht und dann wird sie beledert mit einem passenden Leder entsprechend und so weiter. Es ist eine Freude zu sehen, er sagt perfekt ist es nicht, aber er hat sie quasi wieder zum Leben erweckt und
interessant. Ich weiß ja nicht, ob ich es weiß beledert hätte. Ich hätte ja wahrscheinlich den Kontrast weiß-schwarz oder weiß-braun oder irgendwie sowas genommen oder weiß-grün.
Was auch immer. Es ist auf jeden Fall, es ist ein halbstündiges Video und wer Nerd genug ist, der kann dann auch was drüber lernen, darüber, wie aufwendig so eine Kamera war. Dann wird ja auch irgendwann klar, dass die natürlich nicht billiger sein kann, als sie damals war, weil sie halt wirklich ein hochkomplexes Ding ist. Also das ist nicht nur einfach so ein paar Teile zusammengestöpselt. Ich meine, das ist heute wahrscheinlich bei den Kameras auch noch so, dass die komplex sind, aber so viel, weil es ist halt Elektromechanik, ne? Da ist viel Mechanik noch drin, da ist viel Feinmechanik noch drin, neben der ganzen Elektronik und so.
Es ist erstaunlich, wie viel Komplexität vor uns dann doch versteckt ist, ne? Wir nehmen das Ding raus und denken, das ist schon kompliziert, weil wir an drei Rädchen drehen und einen Knopf drücken. Aber da ist noch so viel mehr dahinter, dass das so tut, wie es tun soll.
Ja, ah, schon geil. Also, Minolta X700 hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Video.
Spitze. Na, ich habe ja auch mal gesehen bei einem Uhrenmacher, wie so eine alte Taschenuhr zerlegt und dann gewartet wird.
Also nachdem ich Revision. Das Video gesehen habe mit der Minolta X700, ich will weder so Kameras professionell reparieren, noch will ich Uhrmacher werden. Das ist mir alles viel zu klein und futzelig, du.
Richtig.
Meine Güte.
Und einmal zum falschen Zeitpunkt ausgeatmet und die Schraube ist weg. Richtig. Ah, ist schon verrückt.
Okay.
Wir haben eine Frage, die ich immer rausgepickt habe aus dem Slack von Jörg. Der hat nämlich gefragt, ja. Moin, ich habe in der Vergangenheit immer wieder gehört und gelesen, dass ein Tilt-Shift-Objektiv gut einzusetzen ist bei Fotografien von Gebäuden. Aktuell gibt es ziemlich günstig das 7 Artisans oder 7 Artisans 50mm 1.4 Tilt-Shift für APS-C und MFT, also Micro Four Thirds, zu kaufen. Hilft einem das bei der Fotografie von Gebäuden, wenn gedacht wird, dass hier von einem 100mm Objektiv an Micro Four Thirds gesprochen wird? Ich hätte eigentlich etwas weitwinkligeres erwartet.
Ja, es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum das jetzt gerade irgendwie günstig ist, weil das ist eine Brennweite, da ist der Shift nur noch sehr bedingt hilfreich. Der Shift verschiebt den Bildkreis, das heißt, ich hab die Kamera mal im Idealfall auf dem Stativ und die ist tatsächlich parallel zum Gebäude. Und wenn ich jetzt verschiebe, dann wird das Gebäude in der Höhe verändert, ohne dass die Linien kippen. Die bleiben parallel. Das ist
du verschiebst den Bildkreis, nimmst halt einen anderen Ausschnitt vom Bildkreis, sodass du das obere Stück vom Gebäude noch draufkriegst und weniger vom Boden und trotzdem ist es gerade.
Und das Wichtige ist, es bleibt parallel. Die vertikalen Linien bleiben parallel und damit wirkt das Bild aufgeräumt. In der Architekturfotografie ist das quasi. Ja, ist das so üblich und die wirken auch dann entsprechend sauberer, diese Bilder. Mhm. Das ist aber natürlich sinnvollerweise am besten gekoppelt mit einem Weitwinkelobjektiv, weil da hast du das Problem, dass die Linien stürzen. Schon bei leichtem Kippen der Kamera siehst du, wie die Linien so aufeinander zulaufen, weil du halt eine perspektivische Kippung drin hast. Und das ist halt ein Weitwinkel. Deshalb habe ich mein Leib- und Magenobjektiv, das 24 Tilt Shift.
Für Vollformat wohlgemerkt.
Für Vollformat 24. Wohlgemerkt. Mhm. Wenn du jetzt ein 50er, also wenn du jetzt quasi 100mm hast, umgerechnet, also ein 50er mit einem entsprechenden Crop auf der Micro Four Thirds, das ist dann so eine Brennweite, da bist du eigentlich mit, da siehst du nicht viel stürzende Linien, wenn du die Kamera kippst, weil du musst sie nicht weit kippen.
Weil du ja sowieso schon weiter weg musst,
um das ganze Gebäude drauf zu kriegen. Weil du weit weg stehst von dem Gebäude und deshalb ist dann das Kippen ganz wenig und deshalb sind auch die stürzenden Linien ganz wenig. Das geht natürlich nur, wenn das Gebäude weit, wenn du weit weg sein kannst von dem Gebäude, weil irgendwann stehst du vielleicht mit dem Rücken auf der anderen Straßenseite gegen das Gebäude dort und es geht nicht weiter. Das heißt, ich würde es nicht für Architektur nehmen, weil da ist es wirklich nicht super geeignet. Weitwinkliger ist da besser. Dann kannst du den Shift so richtig einsetzen und richtig ausfahren.
Da hast du halt auch mehr Effekt dann vom Shift. Kai hat auch noch dazu geschrieben und rät von dem Objektiv ab. Er hat so eins. Er sagt, das ist etwas fummelig und hakelig einzustellen, also auch nicht so unbedingt präzise einzustellen. Und der Shift ist zudem auch noch relativ gering. Er vermutet, dass der Shift gerade, oder der Bildkreis gerade ausreicht und dieser Shift so weit geht, dass es an APS-C reicht. Ja. Und am MFT, wo du theoretisch weiter shiften könntest, weil du einen kleineren Sensor hast und der Bildkreis damit mehr abdeckt, da ist wahrscheinlich der Shift, er könnte weitergehen, als er es mechanisch tut. Also da verlierst du dann auch noch was. Das ist dann schade. Und ich habe dann schon geschrieben, ob das digital überhaupt noch ein Thema ist, ein wirkliches Thema. Weil theoretisch könntest du auch einfach mit mehr Weitwinkel fotografieren und hinterher dann digital croppen. Und jetzt hängt es natürlich ein bisschen von der Auflösung der Kamera ab, ob dann die verbleibende Auflösung noch ausreicht oder für die Verwendung des Bildes, ob es dann ausreicht, mit einer AI-Software dann gegebenenfalls die Auflösung wieder hochzupusten, was bei Architektur auch sehr gut funktionieren wird.
Das wird da wahrscheinlich deutlich gut funktionieren. Und also ich würde theoretisch sagen, ja, mach das mit einem Weitwinkel und mit Software.
Also ist wahrscheinlich der bessere Effekt als hier mit dem 50 mm am Micro Four Thirds.
Ich bin ja, also ich mag ja dieses What you see is what you get.
Natürlich.
Das ist mit dem Objektiv quasi nicht möglich bei der Architektur. Das ist schwierig. Ja, dann haben wir noch ein Feedback von Detlef. Moin und ein freundliches Hallo ans HS-Team. Das hat er über happyshooting.de/hi uns geschickt. Schön, dass ihr das nun aufgeklärt habt. Vielleicht ging es ja vielen anderen ähnlich wie mir, seitdem ihr die Jury-Variante bei den Happy-Shooting-Fotoaufgaben wieder aufgegeben und viel über die Buchbilder gesprochen habt, war ich sehr verunsichert und glaubte ganz hinten im Unterbewusstsein auch, dass momentan die Aufgaben Bildeinreichungen zu Chris' Buchprojekt gehören. Und nein, ist nicht so. Die Bilder bei unseren Fotoaufgaben hier gehören nicht zum Buchprojekt. Da werden nur Themen vom Buchprojekt dafür verwendet. Seltsam hab nie genau, das ist das Problem. Seltsam hab nie konkret zu und es nie konkret nachgehört. Aber mir war so. Ja, das hast du davon, wenn du nicht auch nicht zuhörst hier, ne? fein, jetzt besteht dazu wieder Klarheit. Genau, ich hab's ja schon geklärt. Ja, und jetzt aber eine Frage hinten rangehauen. Sagt mal, ihr beiden Spezialisten, ihr kennt euch doch aus mit Weitwinkelobjektiven. Sicher werdet ihr in Kürze auch über das neue Sony 16-25 F2.8 berichten. Was mich wundert, ist, dass hier rein äußerlich kaum etwas von viel Weitwinkel und viel Lichtstärke zu sehen ist. Sind solche Objektive nicht sonst mit riesig doller gewölbter Frontlinse ausgestattet? Das gibt's hier ja nicht ansatzweise. Habt ihr eine Erklärung?
Also ein Objektiv. 16 bis?
Hier steht Sony 16-25 F2.8.
Ja, aber bei 16-28 hast du nicht unbedingt eine gewölbte Frontlinse, also jedenfalls keine stark gewölbte. Das geht dann so los bei 12 mm, da wird es dann schon extrem bei 14.
Ich mache gerade mal die Sony-Website auf. Das sieht halt tatsächlich ganz normal wie ein normales Objektiv aus.
Das ist aber
auch
so. Warte mal.
Ja, das ist aber, also
nur mal einen Vergleich zu haben. Ich habe hier
Weitwinkel müssen nicht zwangsweise einfach Riesenteller vorne haben.
Nein, also je weitwinkliger, desto mehr dann natürlich, ne? Weil du dann halt einen größeren Bildwinkel auch einfangen musst. Und wenn du dann noch eine hohe Lichtstärke hast, logischerweise wird es größer.
Aber 16 ist nicht so wirklich.
16 ist nicht so viel.
16 nicht mehr so.
Ich habe hier von Canon das 17 bis 40 mm.
Mach mal die Streuli ab.
Das halte ich mal in die Kamera, genau. Das ist das 17 bis 40 von Canon, das EF, das alte. Und
17.
da ist die Frontlinse, also gut, das ist jetzt ein F4, ne? Beim 2.8 wäre das der Durchmesser vorne größer, aber es wäre jetzt nicht zwingend mehr gewölbt. Also 16, 17 Millimeter, das ist noch nicht so extrem. Ich könnte jetzt von Sigma das 12 bis 24 rausholen. Da hast du schon eine deutliche Wölbung vorne, ne? Am Vollformat 12 Millimeter. Das ist tatsächlich im Weitwinkelbereich so, dass jeder Millimeter mehr Weitwinkel, also jeder Millimeter weniger Brennweite, dann immer mehr Unterschied macht. Also 17, 16, das nimmt sich noch nicht viel. Dann zum 14 wird es schon deutlicher, bei 12 schon extrem. Und wenn du drunter gehst, ja, dann hast du schon fast eine Kuppel.
Aber auch da, hier das Pancake 24er, was ich habe. Guck dir mal die Frontlinse an.
Ja.
Das welche, ist ein 24er, das ist ein Weitwinkel.
Welche Blinde?
3,5 oder
was? Das ist ein 2,8.
2,8 sogar auch.
2,8,
ja. Ja, also ne, die Größe der Linse hat nur bedingt mit der Brennweite zu tun.
Ja, du hast ja bei der Brennweite, also Blende 2 wäre dann ja die Hälfte, also Eintrittspupille Hälfte von der Brennweite. Und wenn du jetzt nur 12 Millimeter hast oder 20 Millimeter hast, dann hast du noch einen Zentimeter. Also so groß muss die Frontlinse dann gar nicht sein. Nee, das ist schon so. Ja. Und wie gesagt, 16 Millimeter, das ist zwar schon sehr weitwinklig, aber das ist noch nicht extrem.
Nee, da geht mittlerweile. Das ist interessant, ne? Mittlerweile hast du ja tatsächlich andere Möglichkeiten, auch was die Berechnung in Software angeht und so weiter. Ja. Gut, dann haben wir noch Termine. Termin, Stichwort,
jetzt Knopf, den Terminkalender.
Und zwar haben wir heute einmal weltweit den Pinhole Day. Der ist am 28.04., also in der Woche von jetzt ab. Macht ein Foto ohne herkömmliches Objektiv, also mit Lochkamera, Zonenplatte oder ähnlichen Gerät und trage selbst zur anschließenden Ausstellung bei. Pinholeday.org ist der richtige Ort dafür. Dann haben wir von John Michael eingetragen im Tango Argentino e.V. in Erfurt vom 27.05. am 27.05. Artist Talk mit Boris Bethke. Boris Bethke wird einen Vortrag über seine Arbeit und seinen Prozess halten. Anschließend besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Beginn ist um 19 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung unter dem Link. Und dann haben wir natürlich, wie immer, von unserem Außenreporter Jürgen noch das hier.
Hallo Community. Heute die Fotoausstellung der Woche für Hörer aus der Schweiz. Es geht mir heute um die Festhalle im schönen Bern. Ende der 60er Jahre spielte der Fotograf Hans Hoffmann noch selbst als Jugendlicher in der Festhalle Handball. Das war auch sicherlich ein Grund, den Abriss der Festhalle in sehr schönen Schwarz-Weiß-Fotos festzuhalten und eine Ausstellung darüber im Quartierstreff Breitstreff zu gestalten. Die Festhalle in Bern war über Jahrzehnte hinweg eine bedeutende Veranstaltungshalle in der Schweiz. Es spielte wohl alles, was Rang und Namen hatte. Frank Zappa, Status Quo, AC/DC, Metallica und so weiter. Mit ihrer markanten Architektur war die Festhalle auch ein Wahrzeichen der Stadt Bern. Trotz der historischen Bedeutung wurde die Festhalle im Jahr 2023 abgerissen. Hans Hoffmann fotografiert mit Leica Monochrom. Grüße gehen raus an die Leica Boys in der Community. Wo findet ihr die Ausstellung? Im Breitstreff, Breitenrheinplatz 27 in Bern. Noch bis 10. Mai. 3, 2, 1. Happy Shooting.
Sehr schön.
Tja, vielen Dank. Wir haben schon wieder Sync verloren. Warum auch immer.
Ja, wir haben einen Delay.
Ich starte ja noch mal ganz kurz den Empfänger durch. Einmal refreshen bitte, Herr Nienke. Alles kaputt heute. Jetzt ist wieder gut.
Ist wahrscheinlich deine Leitung doch noch nicht so.
Das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Verliert die ein oder andere Lichtwelle noch auf der Leitung.
Egal, du sag das mal, bleibt auf jeden Fall drin.
Magst du mal spontan mir eine neue Aufgabe nennen? Denn ich sehe gerade durch den Wochenverlust läuft die aktuelle Aufgabe mit dem Namen Geschäft, die läuft jetzt nämlich aus. Und dann dachte ich mir, können wir doch jetzt ab dem 25. April eine neue Aufgabe starten.
Können wir gerne tun. Ich hätte da zum Beispiel
zu
viel Auswahl. Also das ist jetzt eine Aufgabe, die auch fürs Buch ist, aber die Bilder sind nicht fürs Buch, wenn ihr da ein Bild einreicht. Also nur zur Klärung, da wird nichts von euch geklaut oder so, sondern die Aufgaben sind aber vom Buch angelehnt quasi. Mhm. Wie wäre es mit...
Ich prüfe dann immer, ob wir es schon mal hatten.
Serie.
Ja, das hatten wir gerade neulich erst. Mhm.
Ach so, Entschuldigung, das ist natürlich ganz doof. Dann nehmen wir doch, es wird immer schwieriger, Einstellung. Das ist komplex.
Das hatten wir auch noch nicht. Dann nehmen wir, schön mehrdeutig. Das finde ich
ja cool. Das ist ein sehr, sehr konzeptgeladenes Thema. Also,
Einstellung ist die Aufgabe. Ab dem 25. April bis 9.5. geht es los. Das heißt also, vom 25. April bis zum 9. Mai 2024 zieht ihr los, macht ein neues Foto zum Thema Einstellung. Alle Variationen des Themas erlaubt. Einstellung ist das Thema. Ladet es dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS-Einstellung. Nee, HSB-Einstellung. So genau wollen wir sagen. HSB-Einstellung. 25.04. bis 9.05. Flickr, die Gruppe Happy Shooting, der Tag HSB-Einstellung. So machen wir es.
Ja. Das ist jetzt eine Challenge, ne? Das ist eine echte Challenge für euch. Da bin ich mal echt gespannt, was da rauskommt bei. Wären wir theoretisch jetzt ja am Ende, oder?
Sehe ich das richtig? Wir wären ja eigentlich soweit durch, mit einem großen Dank uns, natürlich an Halbe Rahmen.
Genau, bedanken uns ganz herzlich beim Sponsor, aber es wäre natürlich nicht Happy Shooting, wenn wir nicht noch ein One More Thing hätten. Ich habe eine kleine Werbung gefunden. Da gibt's einen Account auf Mastodon, der heißt Die Reklame, der immer wieder ältere Werbungen auskramt. Reklami. Unter anderem eine Werbung für eine Minox. Minox sind analoge Kameras, die recht handlich waren. Gibt heute natürlich nur noch gebraucht. Aber 35 mm, also schon ordentlich, glaube ich, Film drin. Und das ist eine Werbung dafür. Und das ist mal eine interessante Werbung, weil damals hat man dann doch, das ist 1981, hat man halt doch irgendwie noch anders geworben als heute, nämlich mit Fakten. Also ich lese mal vor. Erhalten Sie die Freundschaft doch mit der kleinsten 24x36 Kleinbildkamera der Welt. Stellen Sie sich, also viel Text, ne, unten ein Bild und dann viel Text. Stellen Sie sich vor, es ist Heiligabend. Unter dem Weihnachtsbaum liegt ein kleines Päckchen und weil es so klein und unscheinbar ist, wird es als letztes ausgepackt. Zum Vorschein kommt eine nagelneue Minox 35 GT. Die Frontklappe wird geöffnet und das vierlinsige Color Minotaur 2.8/35mm schiebt sich heraus. Im Sucher wird eine Verschlusszeitanzeige entdeckt, die auf eine elektronische Zeitautomatik mit Blendenvorwahl schließen lässt. Dann fällt der Schalter für Gegenlichtaufnahmen auf, mit dem die Belichtungszeit verdoppelt werden kann und schließlich auch die kleine rote Leuchtdiode vorne links, hinter der sich der elektronische Selbstauslöser verbirgt. Die Freude ist groß. Gefällt Ihnen unsere kleine Weihnachtsgeschichte? Wünschen Sie einen Minox 35 GT Prospekt? Dann schreiben Sie an Minox GmbH Abteilung PY Postfach 6020 in Gießen. Ich finde das so geil.
Das ist ja quasi eine Kurzanleitung.
Das ist alles drin, was du wissen musst und mehr. Und da war die Fotografie, da hat sich die Werbung in der Fotografie noch an die Nerds gerichtet und nicht an Menschen, die Bilder von den Kindern machen wollen. Also so konnte man damals werben. Das würde heute auch nicht mehr fliegen.
Das war aber früher so. Da hast du tatsächlich mit Fakten geworben. Das war nicht einfach nur irgendwie laut und pompös und jetzt alles noch besser. Das fing irgendwann an mit noch weißer oder so. Aber am Anfang war selbst bei Waschmitteln, dann wurde noch erklärt, warum und was jetzt die Formel und was das Gute daran ist und welcher Vorteil dabei besteht oder bei irgendwelchen Waschmaschinen oder Kaffeemaschinen. Das wurde alles herausgearbeitet, also der Unique Selling Point. Und heutzutage ist es halt einfach nur, sieht halt
cool aus. Ja, mehrere, sogar eine rote Leuchtdiode für den Selbstauslöser.
Es ist Es ist wirklich irre. Und so Details wie bei Gegenlicht die Belichtungszeit zu verlängern, weil halt sonst
Eine Blende.
Weil sonst halt die Automatik natürlich immer unterbelichtet und dann siehst du die Person nicht im Gegenlicht. Das ist alles so Wahnsinn.
Ja, ist schon gut.
Die Menox 35 GT, solltet ihr noch eine zu Hause haben, werft sie nicht weg, das ist nichts
für eine kleine
Kamera. Wir sind raus, wünschen euch eine schöne Woche, bis zur nächsten. Macht's gut.
Wenn es wieder heißt, wie viel Rahmen habt ihr schon an der Wand?
3, 2, 1.
Happy Shooting.
Happy Shooting.